Hallo Tavia.
Hallo Marie.
Ja, wie geht's dir so nach gestern?
Ich war schon fitter, aber eigentlich ganz gut.
Genau, also vom Körper fitter, aber vom Mind sind wir richtig, richtig jetzt abgeholt vom Stecks.
Ja, jetzt fühlen wir uns bereit für Stecks.
Genau, wir haben nämlich unseren letzten Labortag gefeiert, beziehungsweise den hatten wir schon, haben wir schon in der letzten Folge erzählt, aber nun
Die
gibt es.
Party war jetzt.
Nun gibt es offiziell kein Labor mehr. Also
Ja.
sollte nicht, wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt.
Ja, nee, genau. Und deswegen sind wir heute so lala fit. Also Marie ist irgendwie fitter als ich.
Ich kam schon die Treppe hochgejumpt.
Alter, ich war auch so, woher hast du diese Energie? Sei nicht so laut.
Es gibt immer nur so zwei Extreme, entweder so richtig still und so richtig angepisst.
Ist so.
Oder zu lustig drauf. Naja, aber ist ja gut für die Folge.
Werden wir sehen, ja.
Die wir schon mal gestartet haben.
Ja, also ich habe schon gesagt, wir haben an sich schon mal einen Anfang aufgenommen, den möchte ich aber nicht verwenden, weil das ist ein schlechtes Omen auf diesem Anfang.
War vielleicht ein nicht ganz so positiver Tag. Ja, aber so ist es nun mal. Da haben wir aber auf jeden Fall schon mal das Thema gesagt, jetzt noch nicht. Es geht nämlich immer noch ums Herz und diesmal um die koronare Herzkrankheit, auf die wir gleich in den nächsten 30 Minuten hoffentlich ein bisschen näher eingehen wollen.
KHK abgekürzt, schon mal, damit
Richtig.
ihr Bescheid wisst, weil wir sagen selten koronare Herzkrankheit, ist viel zu lang.
Ja, genau.
Ja,
Häuf
genau.
mit häufigste Todesursache in Deutschland, deswegen hohe Relevanz und fällt so ein bisschen noch mit den anderen Erkrankungen wie Arrhythmien und Herzinsuffizienz zusammen, die wir aber jetzt nicht besprechen wollen.
Genau, wir haben am Anfang gedacht, wir machen alles in einer Folge. Jetzt haben wir drei Folgen draus gemacht, weil es einfach alles so viel ist.
Ja.
Genau, und deswegen hoffen wir auf jeden Fall, dass was Interessantes für euch dabei ist.
Und ihr jetzt ganz viel Spaß habt. So, dann geht es mal los.
Ja, wir haben noch vorab eine kleine Ansage.
Richtig.
Wir haben uns da nämlich was überlegt, weil wir gerne kleine oder große Apotheken vor Ort ein bisschen unterstützen. Oder was heißt unterstützen? Aber
Ja, pushen wollen, denn ja, es gibt ja jetzt auch den Apothekenprotesttag, auf den wir auch nochmal hinweisen können. Wenn ihr mal auf Instagram so ein bisschen scrollt, da gibt es ganz, ganz viele Infos nochmal dazu. Aber es ist, wie gesagt, total wichtig, dass unsere Apotheken auch irgendwie bestehen bleiben. Beziehungsweise es wäre doof für uns, weil es ist ja uns.
Leute, wir brauchen Arbeit.
Ja, wirklich.
Nein, ich glaube, für uns
Ja.
gibt es genug Arbeit, aber die Apotheken vor Ort finde ich
Ja.
schon wichtig und ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass die auch echt einige Vorteile gegenüber Online-Apotheken bieten, vor allem jetzt mit den pharmazeutischen Dienstleistungen.
Genau, und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir immer am Ende einer Folge ja, so einen kleinen kostenlosen. Nicht Werbespot, aber so eine Unterstützung für eine Apotheke machen wollen. Und wir haben nämlich eine Nachricht von einer ganz netten Apotheke bekommen. Daher ist die Idee entstanden, die wir dann euch am Ende nochmal vorstellen wollen. Aber es gibt ja jetzt den Fragen- und Antwort-Sticker bei Spotify. Da könnt ihr euch gerne, falls ihr in der Apotheke arbeitet, PTA seid, Pharmazeut im Praktikum seid, bewerben.
Oder wenn ihr einfach sagt, meine Lieblingsapotheken, die sind
Genau.
immer so nett, grüßt die doch mal oder so, dann ja,
Ja,
schreibt uns auf jeden Fall
genau.
hier.
Schreibt am besten rein, welche Apotheke das ist. Vielleicht noch eine Besonderheit von der Apotheke, wenn ihr jetzt quasi selber in der Apotheke arbeitet, wenn ihr euch auf Zytostatika spezialisiert habt oder gerade einen Apotheker sucht. Genau, wir.
Wir gucken mal, was wir mit unserer Mega-Reichweite dann so erreichen können.
Ja, aber wir dachten, es ist vielleicht ein ganz nettes, interaktives, ja, kleines Feature am Ende. Dass unsere Apotheken auch weiterhin bestehen bleiben. Und damit,
Starten wir ins Thema.
richtig, wir besprechen ja die koronare Herzkrankheit. Und die ist ja mit anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen unter anderem die häufigste Todesursache in Deutschland. Und dann könnte man sich jetzt theoretisch überlegen, was quasi das Endergebnis einer koronaren Herzkrankheit ist. Und das kann man sich ganz gut mit den Todesfällen herleiten.
Genau, es gibt da nämlich die akute koronare Herzkrankheit und das wären dann zum Beispiel ein Herzinfarkt und
Genau, Myokardinfarkt kann man es auch nennen.
genau.
Sekundentod oder die Angina pectoris.
Instabile Angina pectoris. Richtig. Genau. Ja, und das sind alles Dinge, die wir euch noch im Laufe der Folge erklären. Vielleicht starten wir erstmal, wie entsteht denn überhaupt diese koronare Herzkrankheit?
Genau, also wir haben auf jeden Fall erstmal eine zugrunde liegende Koronarsklerose. Sklerose bedeutet, dass wir eine Verhärtung der Gefäße sozusagen haben, eine Versteifung.
Genau, und diese entsteht aufgrund dessen, dass wir Plaques haben in unseren Gefäßen, also Einlagerungen unter dem Endothel, also unter der Gefäßwand. Und diese führen dann eben dazu, dass die Gefäße versteifen.
Genau, und da gibt es halt bestimmte Risikofaktoren, die das Ganze verstärken können, denn Plaques entstehen nicht einfach so. Das ist jetzt nicht vom Körper gewünscht, dass wir da irgendwelche Ablagerungen unterm Endothel haben. Mhm. Und ja, viele davon wissen wir schon, haben wir schon öfters angesprochen, dass die nicht gut sind, zum Beispiel Rauchen, Übergewicht.
Ja, Diabetes geht auch so ein bisschen damit einher, ne? Fettstoffwechselstörungen.
Hyperlipoproteinämie.
Genau. Und Bluthochdruck. Und gibt natürlich aber auch genetische Veranlagerungen dafür.
Genau. Und jetzt haben wir ja schon von der Angina pectoris gesprochen. Vielleicht erklären wir nochmal kurz, was eine Angina pectoris ist, dass man sich den Wortlaut nochmal herleiten kann.
Genau, also als alte Lateinerin kann ich euch sagen, pectoris, also ich, oh Gott, pex, ach, keine Ahnung, was die Grundform ist, aber es ist auf jeden Fall die Brust.
Genau, und dann haben wir noch pectoris und pectoris ist die Brust.
Nee, das habe ich gerade schon erklärt. Angina muss ich erklären.
Okay, also
das passiert, wenn man Pause drückt und nochmal kurz redet.
Okay, also Angina ist die Enge.
Ja.
So, und wenn man jetzt eine Angina hat im Hals, hat man eine Enge im Hals. So, vielleicht merkt ihr euch das so und Angina pectoris ist dann ja die Brustenge sozusagen.
Genau, und das ist eben so ein Hauptsymptom der KHK.
Wir können auch eigentlich gleich sagen, weil das passt gerade ganz gut, wie sich das bemerkbar macht sozusagen, diese Brustenge, weil man könnte sagen, es ist wie so ein Schraubstock, steht im Mutschler, der sich ins Herz schraubt sozusagen. Also sehr starkes Druckgefühl hinterm Brustbein. Kann bis in den linken Arm ausstrahlen. Mhm. Und besonders wichtig, bei Frauen anders als bei Männern. Bei Frauen kann sich ein Myokardinfarkt anders äußern als bei Männern.
Ja.
Das kann auch dann so in Rückenschmerzen übergehen und.
Genau, aber ich meine, schon allein diese Beschreibung wie ein Schraubstock, der ins Herz gebohrt wird, ist schon ganz schön heftig. Also, dass man sich das vorstellen kann, ist es nicht, oder zwickt es ein bisschen, sondern es sind richtig starke Schmerzen.
Ja.
Gut, und wir haben jetzt über die Angina geredet und vorhin haben wir ja schon mal kurz die instabile Angina gedroppt.
Genau.
Dann gibt's ja auch noch sowas wie die Belastungsangina und da gibt's ja irgendwie so ein paar Formen. Wie kann man da vielleicht so grob eine Einteilung machen?
Genau, da haben wir, das mussten wir erst mal eine Weile sortieren, als wir darüber gesprochen haben. Also es gibt chronische Form der KHK, chronische KHK und akute KHK sozusagen, koronare Herzkrankheit. Bei der chronischen, da fällt zum Beispiel die stabile Angina pectoris drunter, die sich anders äußert als zum Beispiel die akute Angina pectoris.
Die instabile?
Die instabile, die unter die akute koronare Herzkrankheit fällt sozusagen. So. Genau, dann haben wir noch den Enstemi und den normalen STEMI, da können wir nachher nochmal kurz drauf eingehen, bezeichnet Herzinfarkt. Einmal mit ST-Hebung, einmal ohne ST-Hebung.
Genau, vielleicht jetzt mal so, Marie hat es ja gerade schon so grob beschrieben. Also es gibt eben einmal, wenn wir die chronische KHK haben, die ist sozusagen jetzt kein Akutfall, der sozusagen Notfall wird, sondern das ist zum Beispiel, wenn Menschen dann Treppen steigen, dann kriegen sie eben diese Brustenge, halt unter Belastung und bei dieser instabilen Angina pectoris, die dann sozusagen schon die akute Form ist, wo sozusagen auch direkt gehandelt werden muss, da ist es dann so, dass das auch in Ruhe kommt, diese Brustenge. Und die instabile Angina pectoris ist sozusagen die harmloseste Form der akuten KHK. Und dann gibt es nämlich, was Marie schon meinte, den Enstemi und STEMI und das wäre dann wirklich der Myokardinfarkt.
Richtig.
Und ST-Hebung vielleicht nochmal glaube ich, nicht so ganz geläufig im EKG.
Aus dem EKG, genau.
Gibt es PQRST und S und T sind höher sozusagen im EKG. Also es wäre einfach was, was sich im EKG bemerkbar macht. Und
damit kann man das quasi charakterisieren.
Genau, durch den EKG könnte man dann schauen, wie schlimm. Weil sozusagen die ST-Hebung wäre schon sehr schlimm. Das bedeutet, dass wirklich das ganze Herz betroffen ist und die Zellen gerade sterben.
Genau, deswegen halt wichtig die Unterteilung in akut und chronisch. Auf jeden Fall nochmal wichtig. Genau, und man kann das, wenn man dann differenzieren will, was für einen Myokardinfarkt gerade man hat sozusagen, kann man sonst auch noch den Troponinanstieg messen, was zum Beispiel bei der instabilen Angina pectoris dann nicht der Fall wäre, dass wir da einen Anstieg haben. So, jetzt haben wir eigentlich schon super viel gesagt. Wir haben gesagt, wie sich die so ein Angina pectoris Anfall äußern kann.
Vielleicht können wir noch mal kurz darauf eingehen, wie der überhaupt entsteht. Also bei der KHK haben wir ja schon gesagt, wir haben diese Arteriosklerose in der chronischen Form. Und jetzt gibt es aber ja auch noch eben den Myokardinfarkt, da passiert ja noch was.
Genau, wir haben ja vorhin schon von diesen Plaques gesprochen. Und was jetzt quasi passieren kann, dass sich solche Plaques lösen können, so rum. Und das sind nicht immer die größten sozusagen, das fand ich auch interessant zu lesen, sondern es sind manchmal sogar die, die sich gerade erst bilden, wo halt noch so eine kleine Schulter freiliegt, die dann quasi mit dem Blutstrom abgerissen werden können und die dann, und das ist das Schlimme, zu einem thrombotischen Verschluss von unseren Koronararterien führen können. Und das ist halt nicht gut, weil dann haben wir nämlich eine Unterbrechung unserer Koronardurchblutung, was nicht gut ist, weil dann haben wir keinen Sauerstoff mehr im Herzen, dann haben wir keine Kontraktion mehr, die passieren kann, weil wir keinen Sauerstoff haben. Und wenn die Kardiomyozyten dann oder alles im Herzen halt dann auch noch zu wenig Sauerstoff bekommt, können die leider auch, führt das dann zu Nekrosen. Genau. Was meint Nekrose?
Nekrose bedeutet einfach das Absterben von den Zellen, sozusagen. Genau, und das ist eben das, was wir vorhin auch erklärt haben, was dann beim STEMI-Myokardinfarkt passieren würde, im ganzen Herzen.
Genau, und das ist doch auch der Grund, wieso wir einen Troponinanstieg haben. Weil wir einen nekrotischen, beziehungsweise weil wir einen Zerfall von, Nekrose, Tod von Zellen haben. Mhm. Was dann auch, und das erklärt jetzt gleich die nächsten Symptome, diese Entzündungsreaktion verursachen kann. Weil der Körper dann diese nekrotischen Zellen abbauen muss und darauf mit Entzündung reagiert, mit Fieber, Leukozytose, erhöhte Muskelenzymkonzentration im Blut, weil, wie gesagt, unsere Muskelzellen, Kardiomyozyten, sterben.
Genau. Und Troponin ist da eben der Marker für. Früher hat man dafür die Kreatinin-Clearance genommen, aber das ist auch für Muskelzellen und so, deswegen ist das nicht eindeutig.
Vielleicht sagen wir nochmal, im Muskel haben wir Myosin und Aktin und Troponin ist das Bindeglied zwischen beiden, weil Myosin muss immer an
Aktin binden. Und dafür, dass es binden kann, muss Troponin zur Seite gehen durch Calcium. Ist super logisch, Leute.
Ja.
aber Troponin kommt eben im Muskel vor und ist eben bei der Kontraktion
sehr, sehr wichtig.
Genau.
Ja. Super. Okay.
Das war jetzt wieder eine richtig gute Erklärung, wa?
Also wundert euch nicht, falls ihr das jetzt mit den Myosin, Aktin und Troponin nicht sofort verstanden habt. Tabea und ich haben uns dazu vielleicht 15 ist übertrieben. Dreimal mussten wir uns ein Bild angucken im Abstand von 2 Wochen, um es zu merken.
Es gibt ja eine Enzyklopädie, im Internet, die sehr bekannt ist, die mit W startet und die haben sehr schöne Abbildungen. Da kann man es ganz gut verstehen. Ja, so, wo waren wir?
Wir wollten jetzt nochmal klären, was denn sozusagen mit das Wichtigste bei einer Angina pectoris ist. Also akute Angina pectoris haben wir gesagt, wir haben eine Nekrose von Kardiomyozyten, weil wir zum Beispiel, wir haben keinen Sauerstoff mehr wegen diesem Plaque, der das den Blutfluss blockiert. Aber zum Beispiel bei einer stabilen Angina pectoris, was ist da das Problem?
Genau.
Unter anderem auch.
Also sozusagen das Problem der chronischen KHK ist das Missverhältnis von Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot im Herzen. Also unser Herz bräuchte mehr Sauerstoff, als es kriegt.
Richtig. So. Und das ist halt auf Dauer nicht so förderlich, weil wir dann, und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, verschiedene Regulationsmechanismen haben, die dann einspringen, anspringen und das belastet einfach das Herz auf Dauer.
Genau, vielleicht besprechen wir das jetzt noch vor der Therapie, ne? Diese, ja. Also es gibt nämlich im Herzen so Gegenregulation. Also wenn das Herz kann schon damit umgehen, zum Beispiel wenn wir Sport machen, dann ist es ja auch erstmal so, dass wir mehr Sauerstoff brauchen und darauf kann das Herz ja reagieren, ganz physiologisch, ohne dass jetzt irgendwas kaputt ist.
Mhm.
Das kann ja nämlich seine Gefäße weiterstellen. Dadurch kommt mehr Blut ins Herz, also auch mehr Sauerstoff.
Mhm.
Und wie nennen wir das, wenn wir sozusagen die Gefäße weiterstellen, damit mehr Blut und Sauerstoff ins Herz kommt?
Na, die Autoregulation der Gefäße. Ja,
und die Koronarreserve.
Genau.
Die gibt's doch.
Ja. Genau, also die kann der Körper dann zum Beispiel einsetzen oder ausschöpfen, um zum Beispiel dann ja über die Autoregulation der Gefäße zu vasodilatieren, aber auch die Kontraktilität des Herzens zu steigern, die Herzfrequenz zu erhöhen, um quasi dieses Missverhältnis auszugleichen, ist aber auf Dauer bei der chronischen KK genau unser Problem, weil wir nicht ständig hohen Blutdruck haben können. Wir können nicht ständig die Gefäße belasten mit dem hohen Druck. Und wir brauchen ja trotzdem mehr Sauerstoff.
Genau, also es ist auch dann ja so, wenn man mal überlegt, jetzt, wir haben ja gesagt, bei der chronischen KHK hat der Patient unter Belastung Probleme, weil eben diese Autoregulation in Ruhe schon ausgeschöpft ist. Und wenn er dann Sport macht, dann kann es nicht noch weiter sich stellen. Und dementsprechend haben wir dann hier unser Problem.
Also ihr müsst euch quasi vorstellen, der normale KHK-Patient, der ist quasi ständig auf dem Zustand von der Gefäßdilatation und sowas, wie wenn ihr jetzt als Normalo Sport macht sozusagen. Und deswegen, und das ist auch ein super wichtiger Fakt, merkt man erst ab 70% sozusagen, dass man überhaupt Angina pectoris-Symptome hat. Ne? Genau. Also da ist schon 70%.
70-80% sogar. Ab dann merkt man das erst, sozusagen 70-80% der Koronarreserve sind richtig ausgeschöpft, weil du merkst es nicht, weil der Körper reguliert erstmal selber gegen, was ja an sich smart ist. Aber auf Dauer halt dann doch nicht so gut.
Richtig. Genau, und das spielt auch jetzt in unsere antianginöse Therapie mit rein, denn wir wollen erstmal unseren myokardialen Sauerstoffbedarf generell senken.
Mhm.
Das ist erstmal kontraproduktiv, weil eigentlich brauchen wir mehr Sauerstoff. Aber wenn wir den im Herzen so ein bisschen senken können, dann kommen wir mit dem Sauerstoff, den wir haben, besser aus.
Genau. Also es geht jetzt gerade wieder um dieses Missverhältnis, ne, was wir vorhin besprochen haben. Und wie Marie meinte, einerseits können wir den Bedarf senken und andererseits natürlich das Angebot erhöhen. Und das sind dann eben auch die Punkte, wo unsere Therapie jetzt angreift.
Genau. Also den Sauerstoffbedarf können wir durch die Erniedrigung der Kontraktilität erstmal senken, dass wir die Herzfrequenz absenken und die Wandspannung. Und wie erhöhen wir jetzt das Sauerstoffangebot?
Genau, das können wir durch Verlängerung der Diastolendauer und Senkung des Koronarwiderstands erreichen.
Mhm.
Und ja, so therapieren wir.
Genau, also wir gucken uns immer, wir haben da so eine schöne Übersicht vom Professor uns angeschaut. Jetzt muss ich kurz gucken, wie der Satz genau, wo man sich halt die Kontraktilität anschaut, man guckt sich die Herzfrequenz an, ne? Was noch? Das
waren die vier. Vorlass und Nachlass.
Genau.
Genau, und das sind die vier Punkte.
Ja.
Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Vielleicht sagen wir einmal allgemein, welche Gruppen wir alle, welche Substanzgruppen wir alle so haben zur Behandlung.
Genau, also was mir bei Angina pectoris immer als erstes einfällt oder KHK sind die Nitrate, aber auch Beta-Blocker bzw. Beta-Adrenozeptor-Antagonisten. Was noch?
Dann gibt's noch die Calcium-Kanal-Blocker
und
noch so zwei einzelne Substanzen, nämlich einmal das Ivabradin und
Ranolazin.
Genau. und dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Nitraten, weil die sind für die KHK, glaube ich, so das Ding.
Genau, vielleicht nochmal so zum Herleiten. Also, wenn ihr euch jetzt versucht, die Gruppen zu merken, Calcium-Antagonisten, Calcium immer wichtig für Muskelkontraktion.
Ja.
Kann man sich ganz gut herleiten, wenn wir die senken wollen. Beta-Blocker, Katecholamine, Sympathikus.
Mhm. Katecholamine, genau. Nochmal zur Erinnerung, Noradrenalin, Adrenalin.
Ja.
Und Sympathikus-Aktivität. Sympathikus wird aktiviert, wenn wir zum Beispiel Sport machen.
Richtig. Und ist hier quasi, springt ein sozusagen, weil wir halt, weil der Körper immer denkt, wir kriegen quasi keinen Sauerstoff.
Genau.
Wir müssen. Ja, und Nitrate, das geht auf die Autoregulation unserer Gefäße zurück. Ne?
Genau, und Nitrate an sich würden jetzt erstmal eine Dilatation zur Folge haben.
Genau, dann können wir gleich mit den Nitraten weitermachen, welche Wirkung die haben. Denn wir haben durch unsere Venendilatation, und das ist gut zu wissen, dass nämlich NO-Donatoren erst an die Venen gehen und danach erst an die Arterien und dort dilatieren. Und wir haben ja so schön Vorlast und Nachlast erklärt. Und jetzt kann man sich deswegen auch ganz gut herleiten, wieso wir jetzt eine Vorlastsenkung haben. Weil wenn sich die Venen jetzt vor dem, rechten Vorhof.
Ja, ich glaube auch.
Beziehungsweise vor der rechten Kammer, vor dem rechten Ventrikel eher. Wenn die dilatieren, haben wir quasi auf die Klappe eine Druckentlastung.
Genau, weil die Venen werden sozusagen, die führen ja das sauerstoffarme Blut zum Herzen hin. Wenn die jetzt weitergestellt werden, ist der Druck, mit der dieses Blut geführt wird, geringer. Weniger Druck auf den Klappen, weniger Belastung fürs Herz. Vorlastsenkung. Und wenn wir jetzt hohe Konzentrationen der Nitrate einsetzen, dann werden es nicht nur die Venen, sondern
auch die Arterien, Koronararterien und dann beziehungsweise der Arteriendruck generell, was dann zu einer Nachlastsenkung auch führen kann. Aber wie gesagt, in Klammern hier vorrangig eher die Vorlastsenkung, die signifikanter ist sozusagen. Ja. Und Koronarspasmen können auch aufgehoben werden.
Mhm.
So, und wie geht das jetzt? Ich weiß noch, immer mit diesem NO, das ist immer so die Geschichte in der Pharmakovorlesung, wie das entdeckt wurde.
Mhm. Du meinst, wird's jetzt aufs EDRF hinaus?
Auch, können wir gleich nochmal mit sagen, mit der Wirkung. Aber das war so mit, da gab's auch einen Nobelpreis für EDRF.
Mhm. Das stimmt.
EDRF heißt nämlich, um da gleich weiterzumachen, Endothelial Derived Relaxing Factor.
Und da, der wurde sozusagen zuerst entdeckt. Man hat entdeckt, es gibt eine Substanz im Körper, die macht, dass das Endothel oder generell halt die Gefäße dilatieren, also relaxing, ne, dilatieren. Und später hat man dann rausgefunden, dass das NO ist. Das heißt, das ist eigentlich ein Synonym tatsächlich, beziehungsweise eine Beschreibung von NO.
Richtig.
Mhm.
Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel NO-Donatoren dem Körper zuführen, dann entsteht in den meisten Fällen, außer bei einem, durch Enzymtransformation NO.
Genau.
Stickstoffmonoxid.
Dann wird die Bildung von CGMP stimuliert.
Und CGMP kann jetzt die Proteinkinase G aktivieren und die hat jetzt, kann jetzt verschiedene vasodilatierende Effekte hervorrufen. Zum Beispiel durch die Abnahme der intrazellulären Calciumkonzentration als auch der Aktivierung unserer myosinleichte Kettephosphatase. Ja.
Gut, und dann würde ich sagen, du hast ja schon kurz gesagt, dass alle bis auf eine enzymatisch aktiviert werden. Vielleicht nennen wir mal die Substanzen und die eine, die ein bisschen anders aktiviert wird.
Genau, also es gibt das ISDN, das ist das Erste, was immer kommt, Isosorbid-Dinitrat bzw. Isosorbid-Mononitrat.
Mhm.
Und dann, das, was ich meinte, die Ausnahme ist Molsidumin. Und die Nitrate unterscheiden sich vor allen Dingen in ihrer Pharmakokinetik. Und da gibt es noch das Glycerol-Trinitrat, was zum Beispiel am schnellsten wirkt.
Genau, und nur ganz kurz für euch, kleiner Side-Fact, also das Molsidumin wird eben in der Leber umgewandelt und dort halt durch Hydroxylkatalyse und dann passiert eine Ringöffnung und so wird es eben aktiviert und nicht wie die anderen zum Beispiel über ZYP-Enzyme oder so, sondern Molsidumin ist eben nicht enzymatisch. Das ist hier so der Unterschied.
Und das hat auch den Vorteil, dass wir dort keine oder beziehungsweise nicht so starke Nitrattoleranz haben, wo wir gleich noch drauf eingehen können.
Gleich oder direkt?
Ja, dann jetzt.
Genau, Nitrattoleranz bedeutet, wenn halt 24/7 zum Beispiel Nitrate gibt es ja auch als Pflaster. Wenn das Pflaster die ganze Zeit drauf ist und die ganze Zeit wirkt, dann wird der Patient irgendwann tolerant gegenüber dem Nitrat. Da gibt es verschiedene Theorien. Es gibt jetzt nicht eine sichere These, warum das so ist.
Es gibt verschiedene Ansätze.
Genau. Ja. Und deswegen gibt es immer ein nitratfreies Intervall, was bei der Therapie beachtet werden muss. Genau. Heißt, der Patient sollte ein paar Stunden ohne Nitrat auskommen, damit es nach wie vor eine Wirkung hat.
Genau, also das heißt zum Beispiel nur jeden zweiten Tag, weil die Toleranz schon innerhalb von 24 Stunden auftreten kann.
Genau, oder irgendwie über die Nacht ohne Pflaster, sowas.
Ja, okay, sehr cool. Dann vielleicht nochmal typische UAWs. Da gibt es eine Sache, die man sich recht gut merken kann. Nämlich den Nitratkopfschmerz.
Den Nitratkopfschmerz und den Flush.
Ja, den Flush.
Den hatten wir gestern Abend auch. Ja, aber genau, das sind so die zwei wichtigsten Nebenwirkungen, die man auf dem Schirm haben sollte.
Genau, also bei den Nitraten ist, wie gesagt, nochmal wichtig, dass sie vor allen Dingen zur Anfallskupierung oder dieses Glycerol-Trinitrat mit den Zerbeißkapseln, dass das wichtig ist, dass man das im Notfall einsetzen kann.
Genau, und sowas wie Mosidomin ist dann eher Prophylaxe. Ja.
Genau, also genau die normale Grundtherapie sozusagen.
Mhm. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Beta-Blockern oder wie wir für uns beschlossen haben, was wir in der Prüfung sagen, Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten.
Um 3 Sekunden rauszuschlagen.
Ja, wir haben schon hier Theorien gestartet, wie man am besten möglichst viel Zeit, weil ich meine, umso mehr du redest, umso weniger Fragen kriegst du, ne? Ist ja, ja logisch. Also Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten.
Ja, ich meine, die Taktik ist auf jeden Fall super, aber klar, manchmal sagt der Professor dann auch so, machen Sie aber mal halblang hier.
Ja, kommen Sie mal auf den Punkt. Wenn Marie anfängt, von dem Pferd zu erzählen oder so.
Ja, was denn? Das kann man sich immer richtig gut merken. Okay, also unsere Beta-Blocker haben verschiedene Vor- und Nachteile bei der antianginösen Behandlung. Und wir haben ja schon gesagt, dass wir eine verstärkte Sympathikusaktivierung haben durch diesen Sauerstoffmangel. Und da, und das ist ein schönes Wort für Beta-Blocker, was man sich merken kann, schirmen sie das Herz ab. Genau, man sagt immer auch, ist ja dieser Regenschirm.
Dieser Schirmeffekt.
Richtig, ja. Genau. Also wir haben ja bei einer gesteigerten Sympathikusaktivierung eine Downregulation von Beta-Rezeptoren. Und wenn wir jetzt quasi diesen Regenschirm da draufsetzen, durch unsere Beta-Blocker können sich die normalisieren.
Mhm, genau. Und ja, wir haben ja schon so ein bisschen besprochen, dass an Beta-Rezeptoren gehen eben Adrenalin und Noradrenalin, die halt ausgeschüttet werden. Und das hat dann zur Folge, dass zum Beispiel die Herzfrequenz steigt und das oder die Kontraktilität auch steigt. Und das sind alles Sachen, die wir in der Therapie wieder rückgängig machen wollen. Also diese Sympathikusaktivierung, die blocken wir. So würde ich es einfach mal beschreiben, oder?
Richtig. Und was halt nachteilig ist, dass wir halt eine initiale Zunahme unseres enddiastolischen Druckes haben. Und deswegen muss man Beta-Blocker auch langsam einschleichen, weil wir haben ja Beta-1 und Beta-2-Rezeptoren. Und Beta-2 macht nämlich eigentlich, wenn wir es nicht blocken, eine Vasodilatation unserer Gefäße. Wenn wir es jetzt blocken, haben wir diese positive Wirkung ja nicht mehr. Dementsprechend haben wir halt diese
Kontraktion
und das macht dann quasi die diese Druckerhöhung sozusagen.
Und dadurch dann auch eine Vorlaststeigerung, genau. Was wir ja gerade nicht wollen. Und deswegen Beta-Blocker immer einschleichen.
Genau, einschleichen. Das heißt, wir beginnen mit niedrigeren Dosen, wo unser Beta-Blocker, weil da können wir gleich nochmal drauf eingehen, meistens noch selektiv ist auf Beta-1, wo wir diesen blöden Effekt mit Beta-2 nicht haben. Genau, und je nachdem, wenn die Dosen dann höher werden, ist diese Selektivität leider manchmal dann nicht mehr so stark, aber dann ja haben wir die Vorlaststeigerung trotzdem nicht.
Gut. Genau, so Beta-Blocker werden uns auch nochmal begegnen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Klasse.
Mhm.
Und es gibt da so Kanäle, die heißen Funny Channels, Marie. Was hat's damit auf sich?
Genau, auch IF-Kanal oder HCN-Kanal.
Mhm, es gibt irgendwie alles.
Genau, also Hyperpolarisation und zyklisches Nukleotid, HCN, whatever. Auf jeden Fall, das Wichtigste bei diesem Kanal ist, dass er unspezifisch ist für unsere verschiedenen Ionen. Wir haben euch ja schon mal das Aktionspotenzial erklärt. Natrium, Calcium, Kalium hier wichtig und hier eben unspezifisch. Und es ist auch der Schrittmacherkanal, denn er ermöglicht die spontane Depolarisation unserer Kardiomyozyten, also ein wichtiger Kanal. Und es gibt eine Substanz, die diesen Schrittmacherkanal hemmen kann.
Genau.
In nur einem bestimmten Zustand, denn es hat eine Use-Dependency-Tabelle.
Genau, das ist das Ibabradin, haben wir am Anfang schon mal kurz von erzählt. Und wie Marie gerade schon meinte, es kann nur im geöffneten Zustand an diesen Kanal binden.
Mhm.
Und ja, blockiert so unseren Funny-Kanal.
Genau, und es kommt hier halt, wie gesagt, nur zu einer Senkung der Herzfrequenz, weil wir eben so ein bisschen unselektiv sind. Also wir haben jetzt nicht nur Calcium, was ja eher auf die Kontraktilität gehen würde. Genau, also keine negativ-inotrope Wirkung. Um nochmal bei unseren Fachbegriffen zu bleiben. Und das erklärt auch so ein bisschen die Einschränkung. Denn Ivabradin darf man nur geben, wenn die Herzfrequenz über 70 Schläge die Minute ist, weil wir eben so eine starke Senkung der Herzfrequenz haben und Beta-Blocker kontraindiziert sind.
Genau. Und es gibt bei Ivabradin noch eine wichtige Nebenwirkung. Marie, wie ist die?
Die Phosphene. Genau, ich muss mal an das Bild denken.
Ja, ich auch.
Also Phosphene sind einfach nur, weil wir eben auch HCN-Kanale in der Retina haben, kriegen
so Lichtblitze, die man so sieht. Genau, wichtige Nebenwirkung für alle, die das lernen müssen.
Genau.
So, und ich habe gerade schon zu Marie gesagt, Zeit, wir wollten eigentlich diese Folge in 20 Minuten schaffen, wir sind jetzt gleich bei 30.
Ja.
Ja.
Genau, wir haben noch unsere Calcium-Kanal-Antagonisten und welchen Effekt haben diese Substanzen, Tabea? Calcium haben wir schon gesagt, Kontraktilität eher.
Genau, wir haben eine negativ-inotrope Wirkung, also weniger Kontraktilität. Wie gesagt, wir haben ja schon erklärt, Calcium ist wichtig für die Muskelkontraktion.
Myosin und Aktin.
Genau, auch hier können wir die Vor- und Nachlast senken, wir können Koronarspasmen aufheben und die Herzarbeit eben verringern.
Genau.
Calcium-Kanalblocker, sollen wir da nochmal Substanzen nennen? Vielleicht? Ich habe jetzt bei den Beta-Blockern auch gar nicht gemacht. Also für Calcium-Kanalblocker wären so zu nennen Diltiazem, Verapamil und Nifedipin, wobei Nifedipin nicht direkt am Herzen wirkt, im Gegensatz zu den anderen beiden. Und da muss man auch vorsichtig sein, sind alles wieder CYP3A4-Substanzen, Wechselwirkungen.
Mhm.
Aber das jetzt mal hier am Rande.
Genau, und es gibt verschiedene Klassen bei den Calcium-Kanalblockern. 1,4-Dihydropyridine und Verapamil, der THCM-Typ.
Genau.
Okay, Beta-Blocker nochmal kurz, ein paar Substanzen.
Metoprolol, Bisoprolol, sollte euch ein Begriff sein, die OLS.
Richtig. Okay, und dann haben wir noch Thrombozytenaggregationshemmer. Wieso sind die sinnvoll bei einer KAK?
Na, wir haben ja schon darüber geredet, dass wir sozusagen diese Plaques haben und der Körper erkennt ja einen Plaque als dann auch teilweise sozusagen einen fremden oder erkennt halt diesen Plaque und dann kann es eben auch zur Thrombozytenaggregation kommen. Heißt, dass der Körper halt da diesen Thrombus bildet auf dem Plaque und dann haben wir eben die Gefäßverengung bzw. den Gefäßverschluss. Deswegen ist es immer sinnvoll, bei KAK-Patienten
zu koagulieren,
zum Beispiel ASS geben.
Richtig.
So, ein letztes Medikament. Wichtig für uns Apotheker zu wissen, dass man bei dem Medikament was machen muss.
Bei Ranolazin müssen wir eine Abgabekarte abgeben. Das hat nämlich relativ viele UAWs, Nebenwirkungen, Einschränkungen, Besonderheiten. Also man sagt auch ein schwieriges Nutzen-Wirkungsprofil sozusagen. Wie wirkt es denn generell?
Genau, es werden hier Natriumkanäle gehemmt und zwar der späte Natriumeinstrom und dadurch haben wir auch einen anderen Gradienten von Calcium und Natrium, sodass auch Calcium wieder mehr aus der Zelle transportiert werden kann. Und wir haben ja gesagt, Calcium wichtig für die Kontraktion. Das heißt, wenn wir weniger Calcium haben, weniger Kontraktilität, weniger Sauerstoffbedarf, das ist ja das, was wir wollen. Genau.
Vielleicht nochmal einmal kurz auf den Myokardinfarkt. Wir haben ja schon gesagt, das zählt zu dem akuten Koronarsyndrom. Und da gibt es zum Beispiel, das hat man vielleicht auch schon öfters mal gehört, dass man Stents einbringt.
Genau, und hier auch noch besonders, man bringt nicht irgendeinen Stent ein, sondern einen Drug-Eluting-Stent.
Genau, weil wir sonst das Problem haben, wenn wir dort ein Metallgeflecht einbringen in unsere Corona-Arterie, dass der Körper dann mit einer Entzündungsreaktion reagiert und normalerweise dann zum Beispiel wieder einfach Endothel drüber wächst und wir dann wieder eine Plaquebildung haben könnten. Deswegen beschichten wir mit?
Entweder mit Paclitaxel oder mit Sirolimus. Und das sind sozusagen dann Substanzen, die dafür sorgen, dass unser Stand nicht einwächst, sondern dass er frei liegt.
Genau. Wenn wir jetzt noch ein akutes Corona-Syndrom mit ST-Streckenhebung haben, also mit das Schlimmste, was wir quasi bekommen können, ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir
ein genau PCI das machen. Genau.
PCI?
PCI ist im Endeffekt die perkutane koronare Intervention und das ist den Stent
einzusetzen.
Ja. Genau. Gut, am Ende ganz schön schnell geworden.
Ja gut, wir sind jetzt nicht so krass viel auf die Substanzen eingegangen, aber wir machen das in den nächsten drei Folgen auch nochmal.
Eben, Calcium-Kanalblocker, ja, Beta-Blocker, es kommt alles wieder, also hab keine Sorge, Ivabradin kommt nochmal wieder. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, sind wir für heute erstmal ganz gut durch.
Denke ich auch,
genau. Zeit war wieder schwierig. Wir sind, weißt du, wir regen uns über den Professor auf, der jedes Mal zu lange macht, also sind selber genauso.
Ja.
Du kannst einfach nicht kürzen.
Nee.
Es geht nicht.
Manchmal ist es auch gut, wenn man ausschweift, weil dann haben ja, jeder versteht ja andere Aspekte und wenn man es in verschiedenen Aspekten erklärt, kann jeder, das mitnehmen, was er braucht.
Gut, dann würde ich sagen,
wir müssen noch
grüßen.
Unsere Apotheke grüßen.
Genau.
Das war ganz lustig, weil die, die uns geschrieben hat, hieß auch Marie, deswegen
hat Marie sie ausgewählt.
Ja, gut.
Der Name
manchmal,
war so
manchmal lohnt es sich, uns einfach anzuschreiben, wenn ihr Ideen habt. Genau, also wir wollen heute die Columbus-Apotheke grüßen. Die ist in Oberursel.
Bei Frankfurt, hast du gesagt.
Frankfurt, genau. Und da gibt es zwei ganz liebe Mädels, nämlich einmal die Apothekerin, das ist Miriam, und ihre Tochter hilft ihr nämlich, die ist auch PTA und studiert jetzt Medizin und die heißt Marie. Genau, und die haben eine ganz tolle Apotheke, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Der Insta-Feed ist auch hübsch, die haben auch ein schönes Insta-Profil. Impfen auch viel, wenn ich jetzt hier so durchgucke.
Genau, und die wollen wir heute auf jeden Fall grüßen.
Genau, und wir packen euch, wie gesagt, also wenn ihr jetzt, das ist auch gut, jetzt sehen wir mal, wer bis zum Ende hört. Nein, wir packen euch den Fragensticker unter die Folge und da könnt ihr gerne eure Apotheke vorstellen, bewerben. Ja, und dann freuen wir uns beim nächsten Mal. Nee.
Doch, ist richtig. Du musst noch bei sagen.
Bei
Tablettentalk.
Tschüss.